Liebe Sportfreunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuesten Freitagsausgabe. In dieser begrüße ich den deutschen Basketballer Bennett Hund. Wir unterhalten uns unter anderem darüber, wie er zum Basketball gekommen ist, was ihn an dieser Sportart so fasziniert und wie sich seine Position, der Point Guard, definiert und welche Aufgaben er auf dem Court hat. Außerdem spricht Bennett über seinen Weg im Basketball, eine Auslandserfahrung, die er als Spieler machen durfte, und er erzählt uns, wie es für ihn war, als er mit der deutschen Basketballgröße Dennis Schröder trainieren und spielen durfte. Das und mehr gibt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info: Das Gespräch mit Bennett Hund habe ich im Dezember 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Bennett, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Sehr, sehr cool, dass das hier geklappt hat, dass wir uns auf diese Art und Weise hier mal ein bisschen kennenlernen dürfen.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Du bist Basketballer, Profi-Basketballer. Warum Basketball? Weil du groß bist oder weil es sonst keine Leidenschaft gab?
Also, weil ich groß bin, auf gar keinen Fall, weil ich bin einer der kleinsten Basketballer.
Ah, okay.
Bin 1,80 groß, was für einen Basketballer ziemlich klein ist. Und deshalb werde ich auch oft gefragt, wieso ich Basketballer bin, weil ich ja gar nicht typisch in das Basketballprofil passe. Mhm. Aber ich komme aus einer Basketballfamilie. Meine Eltern haben früher Basketball gespielt und ich habe einen älteren Bruder, 2 Jahre älter, der auch Basketball gespielt hat. Und deshalb bin ich da so ein bisschen reingeboren worden. Habe ganz früh mit Basketball Kontakt gehabt, war in Hallen unterwegs, immer als meine Eltern Spiele hatten. Und klar habe ich auch als Kind andere Sportarten ausprobiert, aber Basketball war irgendwie immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Deshalb bin ich dabei geblieben.
Was ist es denn, dass dir am Basketball so viel Freude macht, dass das deine Leidenschaft ist? Was ist das Spezielle an dieser Sportart?
Also es ist ein sehr, sehr dynamischer Teamsport. So würde ich das beschreiben. Ja, als Team zu spielen ist was ganz Cooles. Macht mir mega viel Spaß, jedes Jahr in einem Team zu spielen, mit Teammates eine Verbindung aufzubauen und irgendwie gemeinsam Erfolge zu feiern, beziehungsweise auch sich durch schwere Zeiten durchzuschlagen. Ja, da ist man dann nicht alleine, wenn es nicht so gut läuft, sondern dann ist man gemeinsam, muss man sich da irgendwie rauskämpfen. Das ist, glaube ich, oder das stelle ich mir sehr, sehr herausfordernd bei Einzelsportarten vor. Mhm. Ja. Außerdem ist es ein sehr dynamisches Spiel. Also es kann irgendwie alles passieren, ja, wenn irgendwie beim Fußball kann 90 Minuten lang kein Tor fallen. Und beim Basketball passiert jeder Angriff beziehungsweise jede Verteidigung passiert irgendwas. Da kann man nicht auf Zeit spielen, sondern da hat man eine 24-Sekunden-Uhr, also man muss Korb werfen. Und es ist immer irgendwas los und es ist ein sehr dynamisches Spiel, weil es schnell hoch und runter geht und weil man nie weiß, ob man gewinnt oder verliert, weil es bis zur letzten Sekunde alles passieren kann.
Ja, was man ja auch unter anderem an der letzten Weltmeisterschaft gesehen hat, ne? Des deutschen Teams. Da ist sehr, sehr viel hin und her gegangen, wie immer, ne? Also.
Definitiv. Und das macht es so aufregend und, glaube ich, nicht nur für Zuschauer, sondern, oder nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Zuschauer. Mm-hmm.
Hast du ein sportliches Vorbild?
Ein sportliches Vorbild habe ich nicht. Ja, ich glaube, in meiner Kindheit wurden wir viel von Dirk Nowitzki geprägt hier in Deutschland. Mhm. Und das ist schon eine Art sportliches Vorbild. Nicht von seinem Spielstil her, weil er auf einer ganz anderen Position spielt, 2,13 Meter groß ist und ich bin 1,80 groß, da kann man sich so sportlich nicht richtig vergleichen. Mhm. Und da kann ich mir nicht so wirklich viel abgucken von ihm. Aber einfach, wie er als Profi sich verhält, wie bodenständig er geblieben ist mit seinem ganzen Erfolg. Das ist auf jeden Fall schon ein Vorbild. Und sonst gucke ich mir immer Spieler auf meiner Position an, also kleinere Spieler, die auf der Aufbauposition, auf der Point Guard-Position spielen und was die so gut machen. Ja. Oder andere Linkshänder. Ich bin Linkshänder, was ja immer so ein bisschen was Besonderes ist oder was Alternatives ist im Sport. Wenn man sich dann andere Linkshänder anguckt, die die gleiche Größe haben, um dann rauszufinden, was die besonders gut machen. Das ist so ein bisschen, ja, das sind so die Vorbilder, die ich dann habe, aber ich habe jetzt kein konkretes. Wenn man jemanden als Person, wie er auftritt, wie bodenständig er geblieben ist, da schaue ich schon zu Dirk Nowitzki zum Beispiel rum.
Wie bist du denn dein Weg gegangen des Basketballs, deinen sportlichen Weg? Wo hast du angefangen und wo hat es dich dann quasi hingeführt bis heute?
Ja, also ich bin Berliner, in Berlin geboren und aufgewachsen und habe damals beim TuS Lichterfelde, das ist ein Verein im Süden von Berlin, angefangen mit, ich glaube, 6 Jahren. Und habe da erstmal im Jugendverein gespielt, mit regelmäßigem Training, war aber halt einfach so begeistert von der Sportart, dass ich auch in meiner Freizeit ganz viel gespielt habe und irgendwie draußen auf dem Freiplatz gespielt habe, mit meinem Bruder immer eins gegen eins gespielt habe oder sowas. Und so ging das dann langsam voran. Ich war schon relativ schnell immer einer der Besten in meinem Team, relativ talentiert, trotz der Größe. Hab dann in der Berlin-Auswahl gespielt, ab, ich glaube, 11 oder 12 Jahren, wo man dann so gegen andere Bundesländer gespielt hat, gegen Niedersachsen, gegen Bayern, Baden-Württemberg oder sowas, und sich dann schon mit den Top-Talenten zu messen. Hab dann auch Jugendnationalmannschaft gespielt, habe in der U16, U18 und U20 bei den Jugendnationalmannschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften gespielt. War also schon relativ früh, relativ weit oben bei mir im Jahrgang und in der Altersstufe und wurde deshalb auch immer sehr gut gefördert. Also ich hatte immer sehr gute Trainingsbedingungen, hatte gute Trainer und mir wurde es, also klar, so ein Weg zum Profi ist schwer, aber ich hatte gute Voraussetzungen und ein gutes Trainingsumfeld. Bin dann mit 16 zu Alba Berlin gegangen. So ein bisschen der, ja, schon fast logische Schritt, wenn man in Berlin spielt, dass man dann, wenn man wirklich die Ambition hat, irgendwie das Ganze professionell irgendwann anzugehen, dass man dann halt zu der Jugendakademie in Berlin geht. Das ist natürlich Alba Berlin, wo ich dann auch den Schritt zum Profi geschafft habe. Und meinen ersten Profi-Einsatz ist jetzt schon ein bisschen her, ich glaube 2008, 2017, ja, hatte ich meinen ersten Profi-Einsatz in der ersten Mannschaft von Alba Berlin. Damals habe ich mit so einer Art Doppellizenz in der ersten Mannschaft und in der zweiten Mannschaft gespielt. In der ersten Mannschaft mittrainiert, die ersten Profi-Erfahrungen sammeln können, aber viel eher auf der Bank gesessen. Als junger Spieler ist das normal und dann in der zweiten Mannschaft, da habe ich viel Spielpraxis. Das war dann die dritte Liga in Basketball Deutschland, habe ich da viel Spielpraxis gesammelt. Und dann ging es 2019, war mein erster Schritt weg von Alba, weil ich ein bisschen mehr Spielzeit wollte und deshalb einen Schritt zu einem kleineren Verein gegangen bin. Und dann bin ich zu Göttingen gewechselt. Auch ein Team in der Bundesliga, die aber deutlich kleiner sind als jetzt Alba Berlin zum Beispiel, wo ich eine größere Rolle hatte, mehr Spielzeit sehen konnte und mich so in der Bundesliga etablieren konnte.
Und jetzt bist du immer noch in Göttingen oder wo bist du jetzt?
Jetzt bin ich wieder zurück bei Alba. Also ich bin jetzt schon ein bisschen rumgekommen, hatte schon viele Stationen. Ich habe in Göttingen ein Jahr gespielt. Dann war ich schon in Bamberg. Genau, auch cool. Da haben wir auch international gespielt. Also da haben wir in der Champions League gespielt. Das war natürlich cool unter der Woche, dann gegen italienische, spanische Mannschaften zu spielen oder französische und dann am Wochenende mal die Bundesliga. Dann hatte ich schon weitere Stationen in Oldenburg und in Heidelberg. Und letzte Saison war mein erstes Jahr im Ausland. Da habe ich in Spanien gespielt, in Nordspanien. In Santander, eine Stadt im Norden in der Nähe von Bilbao. Bilbao sagt einem noch mehr was. Habe ein Jahr in Spanien gespielt, was eine super, super Erfahrung war. Einfach im Ausland mal zu spielen, eine neue Kultur mitzunehmen, anderen Basketballstil kennenzulernen. Das war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung für mich. Und jetzt bin ich wieder zurück in Berlin und habe diese Saison einen Einjahresvertrag bei Alba Berlin unterschrieben. so ein bisschen so ein kleiner Traum, der wahr geworden ist. Damals als Jugendspieler dort aufgewachsen und die ersten Profi-Einsätze sammeln können und jetzt wieder zurück als Vollprofi quasi, ist was Besonderes und deshalb freue ich mich jetzt, diese Saison in Berlin wieder spielen zu dürfen, vor Familie, vor Freunden.
Mega,
Ja.
mega cool, wow, ja. Ja, also erstens mega cool, dass du da noch eine Auslandserfahrung hattest, sozusagen in Spanien, was ja auch ein als großes Basketballland gilt, beziehungsweise erfolgreich, ne? Und dann jetzt wieder zurück, sozusagen in deine Heimat zu gehen und bei Alba zu spielen. Gratuliere, das ist cool. Sehr, sehr cool.
Dankeschön, danke. Also es ist bisher, ich bin jetzt 27. Also genau, ich würde sagen, seit 2019 bin ich Vollprofi. Also es sind mittlerweile jetzt schon 6, 7 Jahre, die ich dabei bin. Und bin sehr glücklich, dass ich es geschafft habe und immer noch so lange jetzt Profi bin und so viele Erfahrungen, wertvolle Erfahrungen schon mitnehmen konnte, viele Stationen schon erleben durfte.
Du hast gerade schon deine Größe angesprochen. Ich sage jetzt mal, bei Nicht-Basketball, bei anderen Sportlern ist 1,80 ja schon ziemlich groß. Jetzt im Basketball ist das eher, gehört man zu den kleineren. Ist das, wird man da gehänselt ab und zu, weil man zu klein ist? Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so die 2,10 Meter Riesen sagen, ach du Kleiner, guck du mal, so in dem Sinne.
Also klar, gehänselt
Also im
wird man nicht.
positivsten Sinne natürlich jetzt. Nicht
Aber
gemobbt,
klar,
aber.
es gibt natürlich immer mal wieder Kommentare zur Größe. Ja, das nehme ich aber ganz locker und ich weiß auch, dass das nicht böse gemeint ist, ja, sondern genauso wie du es gerade beschrieben hast, so der Kleine unter uns, so, ne? Weil man sticht da natürlich schon raus, wenn die Durchschnittsgröße ja eher 2 Meter ist im Basketballteam. Und man dann mit 1,80 da ist oder 1,95 ist vielleicht die Durchschnittsgröße oder sowas. Das ist natürlich schon ein Unterschied, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ich war schon immer der Kleinste, also es ist nicht so, dass ich mit 12 Jahren nicht mehr gewachsen bin, sondern ich war einfach schon immer ein kleiner Junge und gut, also das heißt ein kleiner Junge. Ich denke, mit 1,80 bin ich im Durchschnitt bei einer Bevölkerung, also ich bin jetzt nicht mega, mega klein, aber bin natürlich einfach in einer Sportart, wo
Genau,
riesen Menschen rumlaufen
ja.
und den Sport spielen. Deshalb, ja, fühlt man sich natürlich immer so ein bisschen klein. Aber wie gesagt, daran habe ich mich gewöhnt und mittlerweile fällt mir das gar nicht mehr auf. Oft auf dem Spielfeld, ich bin schon mein Leben lang der Kleinste auf dem Spielfeld und da musste ich halt meinen Spielstil daran anpassen. Und genau deshalb, wenn ich jetzt auf dem Feld bin, spüre ich das gar nicht mehr, sondern das war schon immer so und es wird auch immer so sein, dass ich der Kleinste bin und da musste ich mich halt dementsprechend anpassen.
Wie war das, als du das allererste Mal auf Profiniveau dann auf dem Spielfeld warst und dann so eben diese 2 Meter Riesen quasi Riesen gesehen hast? Und hast du da Ehrfurcht gehabt oder dachtest du, ha, ich bin kleiner als du, also bin ich schneller und flinker?
Ja, also man hat natürlich schon am Anfang erstmal Respekt und man ist aufgeregt, wenn man das Profi-Level erreicht. Und man weiß halt auch noch nicht, ob man dann dafür gut genug ist, ne, wenn man das erste Mal da auf dieser Plattform steht oder das erste Mal mit den Leuten mittrainiert. Und es ist auch schon ein großer Unterschied dann von der Jugend oder vom semi-professionellen Bereich in den Profibereich, was die Physis angeht, was die Athletik auf dem Spielfeld angeht, was die Schnelligkeit des Spiels und das Spielverständnis angeht, dann das ist im Profibereich einfach nur mal auf einem anderen Level und nochmal deutlich höher. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch selbstbewusst sein und an sich glauben, weil sonst schafft man es nicht und sonst funktioniert es nicht. Und ich glaube, da habe ich durch ja grundsätzliches Selbstbewusstsein und dann aber auch die Erfahrungen, die man sammelt. Also wenn man merkt, okay, ich kann hier mithalten und ich verliere den Ball nicht oder ich kann hier Punkte machen auch, dass dann Schritt für Schritt sich entwickelt, dass man sich da behaupten kann und dass man dann irgendwann selbstbewusst genug ist und keinen Respekt mehr hat, vor irgendwie größeren oder vor älteren Profis oder so.
Kannst du uns mal mitnehmen, wie es für dich angefühlt hat, als du das allererste Mal für Alba, für deinen Heimatverein sozusagen, auf Profiniveau ein Spiel hattest, als das Ideale reingehen und dann das Spiel angefangen hat. Was hat sich da, wie hat sich das Angebot für dich?
Das war was sehr, sehr Besonderes. Ich war natürlich sehr aufgeregt,
Kann ich mir
vor allem
vorstellen.
dann auch vor so einer Kulisse dann auch mal zu spielen. Ne? Es war, wir spielen ja immer in der Uber-Arena und ich meine damals Mercedes-Benz-Arena oder O2, die hatte ja schon viele Namen, aber die große Arena in Berlin, wo 15.000, 16.000 reinpassen. Und wenn dann natürlich die ganze Familie auch da ist und Freunde da sind, ist man schon aufgeregt. Aber es war natürlich ein wahnsinniges Gefühl, da das erste Mal einzulaufen, vorgestellt zu werden. Und dann auch wirklich aufs Spielfeld zu kommen. Das ist schon was ganz Besonderes gewesen. Da war man aufgeregt. Aber am Ende des Tages war es dann auch nur ein Basketballspiel, so wie jedes andere. Und wenn man dann auf dem Feld steht, dann ist es tatsächlich so, dass man relativ schnell die Aufregung ablegt und sich aufs Spiel konzentrieren kann und die Zuschauer, die Kulisse ausblendet und es dann wieder einfach nur ein Basketballfeld ist. Wenn man vor 10.000 spielt, 15.000 oder nur vor 50, macht es dann am Ende, wenn man dann auf dem Spielfeld steht, dann irgendwann gar keinen Unterschied, sondern man genau, konzentriert sich dann wirklich nur aufs Spiel. Und ja, das war schon ein sehr, sehr cooles Gefühl damals, mit 17, 18 da den ersten Profi-Auftakt zu haben in der Heimatstadt.
Ich kann mir vorstellen, wie du gerade gesagt hast, man stellt es dann irgendwann aus, was rundherum passiert, die Fans und so weiter und so fort. Aber kann man das denn trotzdem während des Spiels vielleicht ein paar Sekunden zwischendurch mal genießen, wenn mal irgendeine Pause ist, beziehungsweise ja, wenn jetzt ein Korb ist gefallen, jetzt erst wieder sich sammeln und so weiter, genießt man das einmal dann kurz, saugt man das vielleicht auch auf, so eine Atmosphäre dann mal für ein paar Sekunden?
Definitiv, definitiv. Also es gibt ja genug Pausen auch im Basketball. Wenn zum Beispiel ein Freiwurf geworfen wird oder die Schiedsrichter sich kurz besprechen, es eine Auszeit gibt und sowas, da guckt man dann auch schon mal rum und denkt so, wow, ist schon eine coole Kulisse oder mir schauen schon gerade viele zu. Das realisiert man natürlich auch schon während des Spiels. Aber gleichzeitig ist man oft so im Moment und so fokussiert auf das Spiel und die Aufgaben, die man auf dem Spielfeld machen muss, dass man dann vielleicht erst nach dem Spiel so ein bisschen reflektiert und sagt, okay, wow, das war jetzt wirklich ein Highlight, das war was Besonderes.
Wenn der Adrenalinspiegel ein bisschen runterkommt nach dem Spiel und man dann erst wieder so richtig sind andere Dinge dann plötzlich wieder in den Kopf kommen, ne?
Genau,
Ja.
genau.
Und wie war das, als du zum ersten Mal in der U-Mannschaft für Deutschland aufgelaufen bist, für dein Heimatland? Hat
Ja,
das
auch was super, super Besonderes. Und da habe ich sehr, sehr viele coole Erinnerungen und denke immer wieder gerne zurück, wie das war. Auch was mich sehr geprägt hat. Denn die Jugendnationalmannschaften waren immer im Sommer. Also die Basketballsaison ging dann so ein bisschen wie die Schulzeit von September bis Mai, Juni. Dann in den 2 Sommermonaten, wo irgendwie Sommerferien waren, war dann Jugendnationalmannschaften, wo wir gemeinsame Lehrgänge hatten, wo wir gemeinsame Turniere hatten und sowas und dann irgendwie nach Spanien gefahren sind, um da ein Turnier zu spielen oder dann halt nach Türkei oder sowas, wo wir dann eine Europameisterschaft gespielt haben. Also das war schon sehr cool, sehr besonders und vor allem dann da zu stehen und dann wirklich den Adler auf der Brust zu fühlen und seinen eigenen Namen hinten drauf zu haben, wo dann Deutschland steht und dann die Nationalhymne mit singen zu dürfen, ja, und zu hören zu können. Das war schon cool. Eine sehr, sehr coole Erfahrung, die mich als Person und als Spieler weitergebracht hat. Ja, das war schon, da bin ich schon sehr glücklich, dass ich das mitnehmen durfte, weil das konnten nicht viele, eine Jugendnationalmannschaftskarriere zu machen.
Bist du schon mal berufen worden für die A-Nationalmannschaft?
Tatsächlich bin ich schon mal für die A-Nationalmannschaft berufen worden. Ich glaube, ich habe 10 oder 11 Länderspiele schon machen dürfen.
Also du hast schon mit Dennis Schröder und den anderen Obst und so weiter auch schon trainieren dürfen mit diesen jetzigen Legenden.
Genau, trainieren und spielen dürfen mit denen tatsächlich. Die Länderspieler, die ich hatte bisher, waren meistens in den Länderspielfenstern während der Saison. Das bedeutet, dass damals die NBA-Spieler nicht mit dabei waren. Ja, also
Ja,
da
macht
waren
Sinn,
Dennis
ja.
Schröder nicht dabei, da waren Daniel Theiss nicht dabei zum Beispiel. Und das hat mir natürlich die Chance gegeben, da dabei zu sein, weil sonst, wenn im Sommer alle dabei sind, dann bin ich da nicht. Dann wird es schwierig, bin ich natürlich nicht dabei.
Noch nicht.
Aber ich, noch nicht, genau. aber ich hatte auch das Glück, zum Beispiel zwei Spiele zusammen mit Schröder spielen zu dürfen. Also da konnte ich mit ihm trainieren und spielen und genau von den Besten der Besten lernen. Ja, auch eine sehr coole Erfahrung.
Wie war das? Wie war das, als du da mit ihm spielen durftest auf dem Feld? Ich meine, das ist ja auch jetzt für Dennis Schröder ist, für, ich sage jetzt mal, für die jüngere Generation das, was für uns, sage ich jetzt mal, uns beiden Dirk Nowitzki war. Also wirklich der Stern am deutschen Basketball. Wie war das, mit ihm zu spielen und mit ihm zu trainieren?
Sehr, sehr cool. Ja, und sehr, sehr spannend natürlich auch nochmal zu sehen, weil klar, man bekommt hier in Europa viel mit. Mhm. Und in Europa ist ein sehr, sehr starke starker Basketballkontinent. Die BBL ist eine starke Liga oder auch in Spanien, das ist wirklich stark und ich konnte ja hier auch schon in meiner Karriere internationale Erfahrungen sammeln. Aber die NBA ist nochmal so ein anderes Welt. Genau, das anderes Level und dann mit einem sehr, sehr guten NBA-Spieler mal zusammen zu trainieren, zusammen zu spielen, zu gucken, wie trainiert der, gegeneinander auf dem Training zu spielen und zu gucken, wie gut ist er wirklich. So ist eine coole Erfahrung gewesen und da konnte ich natürlich auch sehr viel mitnehmen und besonders bei Dennis Schröder, der wirklich ein sehr, sehr cooler Typ ist, sehr offen ist, ja, viel erzählt, sehr, sehr freundlich zu wirklich jeder einzelnen Person ist. Mhm. Und dann nicht irgendwie, wenn man denkt, ah, da kommt jetzt so ein Superstar, so irgendwie ist der untouchable, kann man mit dem nicht überhaupt unterhalten. Ganz im Gegenteil, der ist, als ob er immer noch in Braunschweig lebt und da zur Schule geht oder so. Also wirklich super, super sympathisch. Und da konnte ich mich natürlich auch mit ihm unterhalten und mich mit ihm ein bisschen austauschen und so. Das war schon eine tolle Erfahrung. Und ja, nochmal was Besonderes.
Du hast gesagt, du spielst Point Guard, wenn ich das richtig verstanden habe. Was beinhaltet diese Position auf dem Feld? Also was ist deine Aufgabe? Was musst du auf dem Feld machen? Wie sieht dein Spiel aus?
Ja, also Point Guard, genau, auf Deutsch Aufbauspieler, ein bisschen der das Spiel aufbaut und organisiert, ein bisschen die verlängerte Hand des Trainers, so wird es immer definiert. Mhm. Sind meistens die Kleineren auf dem Feld, die schneller sind, die wendiger sind, die den Ball gut dribbeln können und die primäre Aufgabe ist erstmal Struktur ins Spiel zu bringen, bestimmte Spielzüge anzusagen, zu gucken, was braucht das Team gerade, ein schnelleres Spiel, ein langsameres Spiel, welche deiner Mitspieler sind gerade gut drauf, wen musst du jetzt in Szene setzen, sowas. Und gleichzeitig, genau, musst du von außen gut werfen können, du musst den Ball gut passen können, um deine Mitspieler in Szene zu setzen. Mhm. Das sind so ein bisschen die primären Aufgaben. Also das passt zu meinem Profil ganz gut, schnell und wendig und man kann gut dribbeln und werfen und so ein bisschen, dass man die Aufgaben übernimmt, weil man halt nicht so oft unterm Korb ist, wo die Großen sind, wo Rebounds geholt werden, wo es richtig physisch zur Sache geht. Da, genau, das ist so ein bisschen meine Aufgabe.
Also vergleichbar im Fußball mit den Achtern und Sechsern, defensiven Mittelfeldspielern, die ja auch selten vorne mit dabei sind, sondern eben Aufbauspiel machen, das Spiel von hinten lenken und so weiter. So ein bisschen vergleichbar.
Genau.
Ja. Und wie blickst du jetzt persönlich mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast in Deutschland, aber auch in Spanien, auf die grundsätzliche Entwicklung des Basketballs? Der Basketball ist ja auch leider Gottes, zumindest in Europa oder sagen wir mal Deutschland, in der Situation, dass sie also immer noch nicht so den medialen regelmäßige Aufmerksamkeit bekommt wie Fußball oder Handball. Gleichzeitig hat er gerade in Deutschland sehr viel aufgeholt durch die Erfolge der Nationalmannschaft als Europa- und Weltmeister. Wie blickst du persönlich darauf? Findest du das schade, dass das noch nicht so den Aufmerksamkeit hat, die sie eigentlich, die Sportart haben sollte? Oder
wie ist das? Ja, also Es ist ein sehr, sehr spannendes und interessantes Thema. Ja, so ein bisschen die Aufmerksamkeit von allen Sportarten quasi, die nach Fußball kommen. Ich glaube, der Basketball hat jetzt in den letzten 10 Jahren in Deutschland eine sehr, sehr tolle Entwicklung gemacht. Von der Qualität der deutschen Spieler auf jeden Fall. Ganz, ganz viele Vereine haben tolle Strukturen im Jugendbereich aufgebaut, mehr Trainer fest angestellt, arbeiten mit vielen Schulen auch zusammen, machen Camps und also ich glaube, die Betreuung und die Strukturen für Kinder und Jugendspieler, um Basketball zu spielen, um eine gute Trainingsmöglichkeit zu haben, um gute Trainer zu haben, ist deutlich, deutlich besser geworden in den letzten 10 Jahren. Also da wurden viele, viele Fortschritte erzielt und ganz viele Vereine haben tolle Strukturen aufgebaut. Und das merkt man jetzt auch mittlerweile, dass wir ein tolles Niveau mit auch vielen jungen Spielern haben in der deutschen Nationalmannschaft, dass wir in den ersten und zweiten Ligen in Deutschland viele deutsche Spieler mit vielen Spielanteilen zu haben. Das war vor 10, 20 Jahren nicht so. Da waren es eher die Ausländer oder die Amerikaner, die ja so ein bisschen das Spiel geleitet haben und die Verantwortung übernommen haben. Und die Deutschen waren eher mehr noch Rollenspieler. Und das hat sich schon ins Positive verändert und schon entwickelt. Da ist noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben. Aber da finde ich, sehen wir schon eine tolle positive Entwicklung. Ich glaube, wir müssen uns in Deutschland damit abfinden, dass Fußball wie eine Art Religion ist. Und Fußball regiert und Fußball wird immer die Nummer 1 Sportart sein. Also da müssen wir uns nichts vormachen und brauchen jetzt auch nicht den Anspruch, oh, wir müssen irgendwann so groß sein wie Fußball, sondern Basketball ist auch einfach eine Sportart, die, glaube ich, nicht so krass massentauglich ist wie Fußball, weil es ein bisschen mehr Regeln gibt, weil es ein bisschen schwieriger zu verstehen ist und ein sehr, sehr schneller, eine schnelle Sportart ist. Deshalb ist es keine Sportart für jeder Mann, jeder Frau. So ein bisschen wie Fußball eigentlich ist. Da muss man einen Ball ins Tor schießen. Klar, beim Basketball muss man einen Ball in den Korb werfen, aber da gibt es noch ein bisschen mehr Regeln. Was ist Schrittfehler, Doppeldribbeln und ein paar Sekundenregeln und sowas, ein bisschen komplexer. Ich glaube aber trotzdem, dass im Basketball so ein bisschen die mediale Aufmerksamkeit, so wie, also ich glaube, Basketball ist eine sehr, sehr tolle Sportart. Wenn man es auch weltweit betrachtet, sind ganz, ganz viele Leute, die begeistert sind von Basketball, die es selber spielen und die es toll finden. Und wenn man in die USA guckt zum Beispiel, ist auch eine super, super beliebte Sportart. Also ganz, ganz viele Menschen feiern einfach Basketball. Aber wie dort Basketball präsentiert wird, da sind die Amis zum Beispiel uns nochmal einen Schritt voraus. Ich glaube, wir können noch besser die Sportart vermarkten und präsentieren und die mediale Präsenz nochmal auf ein anderes Level bringen, damit einfach die Sportart beliebter wird, Sportart weiter wächst und auch mehr Geld in den Sport fließt, mehr Sponsoren, mehr Unternehmen dort rein investieren wollen. Und da ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben. Und das ist auch so ein bisschen Aufgabe von uns Spielern und den Vereinen und auch dem Deutschen Basketballbund, dass man jetzt so ein bisschen den Erfolg, den man jetzt in den letzten Jahren hatte, weil wir sind amtierender Weltmeister und Europameister,
Eben, das ist
weil das muss man jetzt irgendwie nutzen, diesen Hype, diesen Erfolg muss man noch mehr nutzen, um mehr Leute dafür zu begeistern.
Absolut. Also eben, dass man jetzt diese Erfolge, die jetzt die Nationalmannschaft hatte, gerade jetzt nutzt und das ein bisschen, das sehe ich, also sehe ich genauso wie du, dass das in bester Art und Weise passieren muss. Man hat ja jetzt auch Streaming-Portale bzw. Sender, wie zum Beispiel dein, die ja auch mit drin sind und da vielleicht auch ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit streuen kann. Und es ist ja auch so, dass dieses lineare Fernsehen mehr und mehr verschwindet, mehr zu dem eben nicht linearen, zu dem Streaming-mäßigen. Und
Genau.
vielleicht kann da der Basketball dann auch wieder von profitieren in Zukunft, ne?
Ja, definitiv, definitiv. Also ich glaube, Das ist auch, oder das könnte man als Chance sehen, wenn und Dein und Magenta Sport,
Ja.
die machen da schon einen guten Job. Das, was natürlich immer schade ist, wenn jetzt die verschiedenen Wettbewerbe so ein bisschen aufgeteilt werden, so wie es krass im Fußball jetzt schon ist.
Ja.
Und es fängt jetzt auch so ein bisschen im Basketball an, dass
Tatsächlich.
Magenta Sport
Ja.
Rechte hat für zum Beispiel die Euroleague und Dein die Rechte für die Bundesliga hat. Und so muss man sich schon zwei Abos jetzt gönnen, um Spiele zu schauen. Ich glaube, Sport Deutschland TV hat dann für die zweite Liga das Abo. Also das gefällt mir eher nicht so, auch wenn ich es positiv finde, dass verschiedene Unternehmen da um Marketingrechte, um Senderechte kämpfen und das Ganze dann so halt attraktiver machen und die Einnahmen nach oben bringen, so, ne? Aber gleichzeitig ist es dann für den Zuschauer wieder eine weitere Investition und vielleicht auch so ein bisschen schreckt es manche ab, zu sagen, ah, ich muss jetzt hier eine oder zwei, drei
Abos haben, ey.
Abos haben, genau, um mein Team zu verfolgen.
Ja, und dann überlegt man, das macht man sich im Fußball auch schon, wahrscheinlich die ein oder anderen Fans, ja, was lohnt sich jetzt, welches Abo nehme ich jetzt, muss ich wirklich alle nehmen? Und wenn sich das dann auf den Basketballer noch überträgt, ist das vielleicht dann auch nicht gerade, zumindest aus Fansicht, nicht so pralle. Ja,
Ja.
ja. Hast du einen Verein, den du sagst, da würde ich gerne mal spielen? Da diese Stadt, diesen Verein würde ich gerne mal kennenlernen, der nicht Alba ist.
Gute Frage. Ich habe keinen konkreten Verein, wo ich gerne mal spielen möchte. Ein Traum von mir wäre es, im Süden Spaniens mal zu spielen. Ja, da gibt es ganz viele Vereine, die cool sind. Zum Beispiel Valencia oder Teneriffa zum Beispiel. Ja, das sind natürlich schon ganz, ganz coole Vereine. Von der Kultur und vom Lifestyle natürlich auch so. Und da ich letzte Saison in Spanien gespielt habe, in Nordspanien, und generell Spanien und die spanische Liga sehr, sehr gefallen hat, wäre es nochmal ein Traum von mir, da nochmal in den nächsten Jahren irgendwann zurückzugehen und da irgendwo zu spielen.
Kannst du denn Spanisch
Ich habe
sprechen?
es gelernt
Ja,
letzte Saison. Ja,
okay.
die Chance hat nicht genutzt und da ein paar Spanischkurse gemacht und kann jetzt nicht perfekt, aber kann jetzt auf jeden Fall ein bisschen Spanisch.
Die NBA ist vielleicht im Unterbewusstsein, glaube ich, bei jedem so als Traum da. Ist es bei dir auch so was? Das wäre auch ein Ziel, wo ich gerne hingehen oder erreichen würde.
Das ist ein Traum, ja, den jeder Basketballer
Ja,
hat,
eben,
da
ja.
mal irgendwie hinzukommen. Aber gleichzeitig muss man auch ein bisschen realistisch sein bei seinen Zielen und jetzt nicht so utopische Ziele setzen.
Ja.
Und deshalb ist es jetzt nicht ja, in meinen Zielen mit dabei, weil mittlerweile bin ich jetzt auch schon 27 und wenn man sich so meine körperlichen Voraussetzungen anguckt, dann ja, ist die NBA da schon noch mal einen Schritt weiter, was das angeht. Also da sind wirklich nur körperliche Biester und Maschinen unterwegs. Und man kann da, ich bin jemand, der sehr hart trainiert und sehr diszipliniert ist, aber seinem Körper sind auch Grenzen gesetzt. Ja, die Genetik spielt dann da auch eine Rolle. Und da ist es ein Traum, aber es ist jetzt kein realistisches Ziel. Und ich glaube, ich lehne mich da nicht weit, oder ich glaube, da muss ich mir nichts vormachen, dass ich es in meinem Leben in die NBA schaffe. Da bin ich schon ein bisschen von entfernt.
Du hast deine körperliche Voraussetzung gerade nochmal erwähnt. Ist das auch etwas, wo du auch darauf achten musst für die Gelenke, für die Knie, weil du ja auch ziemlich schnell unterwegs bist dann auf dem Feld mal und so, dass man da besonders auf bestimmte Körperteile besonders Acht geben muss während seiner Karriere?
Ja, definitiv. Also man betreibt da schon Raubbau an seinem Körper. Basketball ist ein sehr intensiver Sport und sehr, sehr hart für die Gelenke. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man, ja, sein Körper ist sein Kapital, sagen viele. Ist auch so, deshalb muss man auf seinen Körper aufpassen, muss man auf Ernährung achten, auf Schlaf achten, das sind wichtige Dinge. Und da wirklich gucken, dass man seine Gelenke bestmöglich supportet. Ja, also es ist vor allem Knöchel und Knie und Hüften, das sind so die drei Bereiche, die bei Basketballern, bei vielen anderen Sportarten natürlich auch, wo es ja so viel so Sprünge und Stopps und Richtungswechsel gibt, die leiden über die Jahre. Ja, das ist ganz wichtig, dass man da seinen Körper pflegt. Und deshalb ist auch Ernährung ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert. Da kann ich in dem Sinne auch erwähnen, dass ich ein Startup jetzt gegründet habe,
Sehr cool, ja, sehr cool.
wo ich einen Kollagenriegel selbst entwickelt habe und auf den Markt gebracht habe. Genau, da bin ich halt in dem Ernährungsbereich so ein kleiner Nerd und habe mich dann in den letzten Jahren ein bisschen reingearbeitet. Und genau, deshalb habe ich da jetzt tatsächlich ein eigenes Produkt auf den Markt gebracht, was sozusagen von einem Profisportler entwickelt ist für Sportler, für jedermann und jeder Frau. Von daher bei dem Thema ja sehr, sehr wichtig auch für Sportler.
Ja, definitiv, ja. Ja, und cool, dass du da jetzt in jungen Jahren sozusagen selbst in Richtung Startup gegangen bist, was vielleicht auch schon vorausdenkend ist für die Zeit nach Basketball, oder?
Definitiv. Es ist jetzt mein zweites Standbein, das ich mir aufbauen möchte. Es ist mein zweites Projekt neben dem Basketball, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, darüber schon früh nachzudenken, weil so eine Sportlerkarriere ist leider mal begrenzt. Man kann nicht bis 65 spielen und dann in Rente gehen,
Vielleicht bis
sondern
35 oder sowas. Oder wie viel ist das eigentlich? Wie hoch siehst du der Schnitt der Basketballer? Wie alt sind die?
ja, also ich glaube, wenn man bis 35 spielen kann, dann hat man schon viel erreicht.
Okay,
Ich glaube, die
ja.
meisten, die so ab 32, 33, wird es schon schwierig, das Niveau zu halten. Ja. Das heißt, wenn man mit 20, 21, sagen wir mal 22 wirklich richtig Profi wird und Geld verdient, dann hat man 10 Jahre. Wenn es gut läuft, 15 Jahre, wo man Geld verdienen kann. Ja. Und deshalb sollte man sich schon während der Karriere überlegen, was man macht, ob man anfängt zu studieren, ob man irgendwie ein Online-Studium nebenbei macht, sich irgendwas aufbaut, weil wir verdienen gutes Geld, aber es ist nicht so wie, jetzt sagen wir mal, in der Fußball-Bundesliga, wenn du irgendwie 15 Jahre Bundesliga-Profi bist, dass du dann ausgesorgt hast. Ist auch nicht so, dass du in der NBA spielst, wo du auch nur ein paar Jahre spielen musst und dann ausgesorgt hast, sondern wir können uns glücklich schätzen, dass wir gut verdienen, aber es ist nicht so, dass wir danach nicht mehr arbeiten müssen. Das heißt, man muss danach auch was machen. Und ich würde auch danach gar nicht, also ich möchte gerne danach auch noch was machen, ja, und nicht irgendwie nur rumsitzen. Und habe viele andere Leidenschaften, unter anderem jetzt halt mein Unternehmen, das ich mir versuche aufzubauen. Und da mein zweites Standbein aufzubauen, genau. Und das ist dann halt das Ziel, nach meiner Karriere da dann halt das weiter voranzutreiben. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, da jetzt schon anzufangen.
Mega, mega cool, dass du das so früh schon an sowas denkst. Beobachtest du das in deiner Generation, dass das schon vermehrt so ist, dass die eben, wie du gesagt hast, schon Mitte 20 vielleicht schon anfangen nachzudenken, hey, was kommt eigentlich nach meiner Karriere? Also mache ich Trainer, mache ich das, mache ich das?
Nee, ist tatsächlich eher weniger der Fall.
Okay,
Ja.
ja.
Viele fangen zu spät an oder setzen erstmal alles auf eine Karte und am Anfang der Karriere ist es auch völlig in Ordnung, das so zu machen, dass man sagt, in den ersten Jahren wirklich 100% versuche ich, da so viel rauszubekommen, wie es geht, weil es ist meine Leidenschaft und es ist nur begrenzt möglich. Also wieso nicht alles auf eine Karte erstmal setzen? Das ist ja auch in Ordnung, wenn man jung ist. Aber ich glaube, es muss noch mehr in die Richtung gehen, vor allem in der Bundesliga, dass den Spielern gesagt wird, hey, versucht mal noch ein bisschen was anderes, ein zweites Standbein aufzubauen oder schon mal euch Gedanken zu machen, wie es nach der Karriere weitergehen kann. Oder euch einfach mal den Gedanken durch den Kopf gehen zu lassen, was passiert, wenn ich mich morgen verletze und es ist eine Verletzung, die so schlimm ist, dass ich danach nicht mehr weiterspielen kann. Was niemand hoffen möchte, aber es schadet nicht, da mal einen Gedanken zu verschwenden und zu sagen, hey, was würde ich eigentlich gerne machen, wenn es nicht Basketball ist, wenn es nicht Basketballspieler ist. Mhm. Und man kann ja auch Basketballtrainer werden oder im Basketballbusiness bleiben, in einem Verein, in den Managementstrukturen arbeiten. Man muss ja jetzt nicht gleich sagen, okay, wenn ich nicht mehr Basketballspieler bin, ja, dann werde ich Jurist oder Anwalt, Architekt oder irgendwas. Das muss ja gar nicht so drastisch sein, aber sich da ein paar Gedanken zu machen, das hilft. Und tatsächlich machen das zu wenige Profisportler. Also da sind viele, die erstmal sagen, ah nee, ich habe ja noch viele Jahre und ich verdiene ja jetzt ganz gutes Geld. Und ist auf jeden Fall auch noch Potenzial, dass die Spieler da ein bisschen noch mehr selbstverantwortlich werden und schauen, was einem noch so interessiert und was man nebenbei aufbauen könnte.
Mhm. Mhm. Und wie bist du darauf gekommen, ob die Startup, du hast gesagt, du hast eine Leidenschaft auch für die Ernährung, beziehungsweise interessierst dich für die Ernährung, aber wie ist das dann zustande gekommen, dass du gesagt hast, so, daraus mache ich jetzt ein Startup?
Ja, also es hat vor ungefähr 2 Jahren hat das angefangen. Mhm. Ich war immer jemand, der genau auf seine Ernährung, auf seinen Körper geachtet hat, weil ich irgendwie das ganze Potenzial aus meinem Körper rausholen möchte und musste, um mit meinen limitierten Voraussetzungen oben anzukommen. Mhm. Ja, und als Profisportler ist man viel unterwegs, hat lange Trainingseinheiten und deshalb ist es wichtig, sich gut zu ernähren und auch irgendwie nach dem Training, vorm Training, sich gut verpflegen zu können oder Snacks unterwegs dabei zu haben, ne, die gesund sind. Und irgendwie war ich nicht mit dem Snackangebot am Markt zufrieden, sowohl das, was die Profiklubs uns angeboten haben, als auch was man im Supermarkt findet. Da gibt's Cornies, da gibt's so ein paar Proteinriegel und sowas. Und ich habe mir mal dann genauer angeguckt, was da überhaupt drin ist, die Zutatenliste. Mhm. Und wenn man sich diese pseudogesunden Proteinriegel mal wirklich genauer anguckt, dann denkt man auch, ah, so wirklich gut sind die nicht, ne? Viele Zusatzstoffe drin, viele chemische Namen, die man gar nicht aussprechen kann, ne? Und dann irgendwie Zutaten, wo irgendwie 20 Zutaten drin in einem Riegel. Und da dachte ich, nee, das muss doch auch besser gehen. Das muss besser gehen. Und deshalb habe ich mich tatsächlich erstmal in meine eigene Küche gestellt mit Zutaten aus dem Biomarkt und natürlichen Zutaten, wie zum Beispiel Trockenfrüchten, Nüssen, Samen oder halt dann auch so Proteinpulver, die halt ohne Zusatzstoffe sind. Und habe dann einfach mal selber so Riegel und Rezepturen zusammengemixt und die dann erstmal für mich selber benutzt, vorm Training, nach dem Training oder irgendwie auf Reisen oder so für unterwegs. Habe dann auch mal meine Mitspieler verkosten lassen, die dann gesagt haben, hey Bennett, es schmeckt dir echt gut und ist ja echt wirklich gesund, würde ich kaufen. Und als dann die Ersten so gesagt haben, würde ich kaufen, habe ich gedacht, okay, vielleicht wollen es ja andere auch kaufen. Wieso nicht daraus mal was Richtiges machen, was Richtiges starten? Mhm. Und so fing das dann an, dass ich dann mich da weiter reingearbeitet habe, mein Riegel, mein Produkt optimiert habe und dann geguckt habe, ob sich das auch professionell herstellen lässt in einer Fabrik und ob man das dann wirklich verkaufen kann. Und so habe ich dann gemeinsam mit meinem Bruder, der mich dann da unterstützt hat, gegründet. Mhm. Und wir sind jetzt seit tatsächlich Anfang Oktober, also ganz frisch auf dem Markt, unserem Unternehmen, unserer Marke In Your Face Foods, wo wir Kollagenriegel auf den Markt gebracht haben, in 2 Sorten, mit besonders wenigen gesunden Zutaten. Ja, also es ist wirklich nur 6, beziehungsweise in einer anderen Sorte 8 Zutaten drin, die natürlich sind, die auf natürliche Weise zusammengemixt werden und man dann einen tollen natürlichen Riegel hat. Ein Proteinriegel mit einem Benefit von Kollagen. Mhm. Kollagen, ein Protein, das gut für Gelenke, Knochen ist, für so ein Strukturprotein. Also auch für Basketballer, die Verschleiß haben in Knöcheln und Knien und Hüften, ist das sehr, sehr wichtig. Damit sind wir jetzt auf den Markt gegangen und haben unseren eigenen Online-Shop und verkaufen. Da haben jetzt schon einige Partnerschaften auch mit Fitnessstudios geschlossen, wo wir im Sortiment sind und wo wir halt unser Produkt verkaufen. Genau, und das ist so ein bisschen das zweite Standbein, das ich jetzt neben dem Basketball mache, neben den Trainingseinheiten, neben den Spielen ja, versuche ich mein eigenes Unternehmen, mein eigenes Produkt da so ein bisschen voranzutreiben.
Kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich zeitintensiv ist, das zu koordinieren, beides zusammen?
Definitiv. Also, ich habe nicht viel Freizeit, aber beide Sachen sind Leidenschaften von mir und es fühlt sich nicht wie Arbeit an, ja, sondern ich habe sehr, sehr viel zu tun. Deshalb ist ein strukturierter Arbeitstag und ja, so eine Prioritätenliste und Struktur und effektive Routinen sehr, sehr wichtig für mich. Aber bisher kriege ich es ganz gut hin. Als Gründer und Profisportler da beide Sachen unter einen Hut zu bekommen.
Umso cooler, dass du dir hier Zeit genommen hast, bei Sportsfreunde dabei zu sein. Vielen, vielen Dank, Bennett, dass du dabei warst und mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder mal über den Sportart sehr viel gelernt, dazugelernt. Und ich hoffe, ja, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat und bedanke mich. Vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank an dich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier dabei zu sein.
Sport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.